Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Das berühmt-berüchtigte Künstlerduo Wegert Winge und Ida Müller soll die Berliner Volksbühne übernehmen. Das war die Theatermeldung des gestrigen Tages. Wir ordnen den mutmaßlichen Coup natürlich für Sie ein. Ob man in Berlin aber überhaupt so hoch hinaus kann, wie man will, das steht gerade mehr denn je in Frage, denn es muss massiv gespart werden. Über die Kürzungen am Berliner Kulturetat und deren Signal für die ganze Theaterlandschaft sprechen wir gleich mit dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, Carsten Proster. Die Angst geht um in der Kultur- und Theaterszene in Berlin. Seitdem nämlich der Berliner Senat am 19. September über die Sparauflagen für die Haushalte der kommenden beiden Jahre informiert hat, sieht auch die Kultur ausgesprochen schwierige Zeiten auf sich zukommen. Um rund 10% nämlich soll auch hier gespart werden und für manche Theater steht damit der Spielbetrieb im Ganzen in Frage, weil 10% vom Etat, das ist oft genau das, was für die eigentliche Kunst eingeplant ist. Der Rest sind nämlich Fixkosten, Personal, Miete und so weiter. Deshalb hat nun der Berliner Landesverband im Deutschen Bühnenverein eine Petition aufgesetzt, die von der Politik fordert: Graben Sie der Kultur nicht das Wasser ab. Berlin lebt von der Kultur. Rund 40.000 Mal ist die Petition bislang unterzeichnet worden und unterstützt wird diese natürlich auch vom Deutschen Bühnenverein selbst, dessen Präsident und gleichzeitig Hamburgs Senator für Kultur und Medien ist jetzt am Telefon. Carsten Proster, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Elbira.
Herr Proster, vielleicht noch mal kurz zum Verständnis. Warum ist das, was da in Berlin passieren soll, in Ihren Augen so ein kapitaler Fehler?
Naja, es ist einfach etwas, was objektiv die Häuser vor eine große Unmöglichkeit stellt. Das ist eher das Problem, dass sie natürlich mit ganz vielen Fixkosten, das haben Sie in der Anmoderation schon gesagt, also sprich die Personalkosten, die sie haben, die ja in der Regel in festen Verträgen hängen, die Gebäudekosten etc., die gehen ja nicht weg und die lassen sich auch nicht beliebig von September, Oktober auf Januar nächsten Jahres so weit runtersteuern, dass man 10% von den Kosten runterkommt. Das ist einfach das große Problem an dieser Stelle, dass dieses kurzfristige Umsteuern in der Regel sich nicht darstellen lässt und in der Regel auch nicht zu echten Einsparungen führt. Im Kern muss man sagen, dass wir in einer ganz, ganz schwierigen und auch grundsätzlich schwierigen Lage sind. Die öffentlichen Haushalte sind überall momentan knapp. Dass das an der Kultur vorbeigeht, ist maximal unwahrscheinlich. Mhm. Die Frage ist, wie geht man damit um, sodass es für alle Beteiligten funktioniert? Und vor allen Dingen, wie macht man sich auch immer wieder deutlich, dass noch niemals ein Haushalt, ein städtischer Haushalt insgesamt in der Kultur tatsächlich saniert worden ist? Also auch in Berlin beträgt der Anteil der Kulturausgaben gerade mal knapp über 2%. Mhm. In Hamburg sind es 2,5%. Das heißt, da sind wir in Dosierung, wo schon rein mathematisch klar wird, das wird nicht reichen, um öffentliche Kostenprobleme zu lösen. Da stehen riesige Aufgaben vor uns an, die auch natürlich an der einen oder anderen Stelle an die Substanz gehen werden, aber man muss es klug ansetzen.
Die Praktikabilität des Ganzen oder die Umsetzbarkeit steht auf dem einen Blatt, auf dem anderen steht, das haben Sie gerade angedeutet, dass das Ganze an der Kultur eben sowieso wahrscheinlich nicht spurlos vorbeigehen würde. Das ist schon lange bekannt. Alle müssen sparen, im Privaten sowieso, aber eben auch die öffentlichen Haushalte. Berlin will und muss 3 Milliarden Euro sparen im nächsten Jahr. Nochmal gefragt, ist es da nicht fair, dass die Kultur mit in die Verantwortung genommen wird?
Ich glaube, es ist gar nicht anders zu steuern und man würde nicht sagen können, ich lasse den einen Bereich aus, weil dann würden diejenigen kommen, die sagen, was denn mit der Qualität in den Kitas, in den Schulen und anderswo. Ich glaube, es geht nicht um die Frage, werde ich ausgenommen oder nicht, sondern es geht um die Frage, wie organisiert man solche Prozesse, indem man miteinander das Mögliche macht. Und dabei hilft es natürlich, etwas, was ja schon länger absehbar ist, vielleicht auch früher zu steuern und früher in Gespräche zu gehen und zu überlegen, wie geht man damit um. Die Aufgabe, die man sich jetzt vornehmen muss, ist, glaube ich, dann vor allen Dingen eins, wenn die Mittel nicht da sind, kann man die Kulturinstitutionen nicht alleine lassen mit sowas, sondern dann steht Kulturpolitik aus meiner Sicht auch in der Verantwortung zu sagen, was das denn konkret heißt und nicht einfach nur zu sagen, ja, pauschal weniger Geld, seht zu, wie ihr klarkommt.
Sie haben das gerade schon gesagt, der Berliner Kulturetat ist vergleichsweise natürlich ein großer, aber innerhalb des Gesamthaushalts dann doch auch wieder der kleinste, auch in Berlin. In der Petition wird quasi vorgerechnet, dass diese 10% Einsparungen im Grunde kaum ins Gewicht fallen, dass es natürlich nicht reicht, um nennenswert am Gesamthaushalt zu sanieren. Wenn es stimmt, dass das ökonomisch gar nicht sinnvoll ist oder einfach nichts bringt, welches Kalkül steckt denn dann dahinter?
Es ist ja nicht unüblich, dass man einfach sagt, man legt pauschal erstmal einen bestimmten Kürzungsansatz über den Gesamthaushalt und guckt, wie weit man damit kommt, um ein bisschen dem Vorwurf an einzelnen Stellen und sagen, dann ungerechterweise oder ungerechtfertigterweise mehr zu sparen, entgegenzuwirken. Das ist aber die Frage, bis zu welchem Grad ist das sinnvoll und bis zu welchem ist das nicht sinnvoll. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Senat sagt, ich lasse die Kultur mal vollständig raus, dann jubelt vielleicht die Kultur. Mir fallen aber 20 andere Bereiche in der Stadt ein, die dann sagen würden, wieso denn die und wir nicht auch? Und darauf hätte man dann auch keine Antwort an der Stelle. Insofern ist das eine objektiv schwierige Lage. Und ich verstehe den Prozess in Berlin auch so, dass er sich dagegen richtet, dass man das jetzt einfach so präsentiert bekommt nach dem Muster Macht mal und eher jetzt auch als eine Aufforderung miteinander zu überlegen, wie geht man denn damit um und was kann man unter Umständen auch noch anders steuern, als es momentan vorgesehen ist.
Wenn man mal auf die Spezifika an den einzelnen Häusern schaut, 10%, das bedeutet an einem großen Haus vielleicht den Wegfall von 1 bis 2 großen, teuren Premieren. An anderen Häusern, vor allen Dingen in der freien Szene, geht es da an die Existenz, um die Spielfähigkeit im Ganzen. Muss man da nicht auch ein Stück weit festhalten, dass es in der Politik womöglich noch immer am Verständnis für die strukturellen Unterschiede innerhalb der Kulturlandschaft, innerhalb der Theaterszene fehlt?
Auch da wiederum glaube ich, dass schon gerade auch in der Verwaltung eine ganze Menge an Wissen um die unterschiedlichen Produktionskontexte geht. Und es wird jetzt auch eine Aufgabe sein, die ja noch gar nicht zu Ende gedacht ist. Wer muss eigentlich an welcher Stelle wie viel konkret denn sparen? Wenn Sie sagen, wenn Sie auf ein Gesamtetat eine Einsparvorgabe bekommen, dann haben Sie ja zwei Varianten auch da wieder, die Sie im Kleinen dann haben, die Sie im großen Haushalt ja auch hätten. Lege ich das wiederum nach dem Rasenmäher um oder sage ich, ich lasse bestimmte Dinge ganz bleiben? Das sind ja im Prinzip die beiden einzigen Varianten, die Sie dann noch haben, wenn Sie den Haushalt aufstellen. Und da muss man dann auch sehr genau gucken, was denn da wiederum das Schlaue ist. Insofern habe ich schon Verständnis dafür, dass man sagt, wir fangen mal damit an, so weit zu kommen, wie wir damit dann kommen, müssen aber dann sehen, was macht man denn an den Stellen, an denen das dann nicht mehr ausgeht. Wenn im Ganzen weniger Geld zur Verfügung steht, wird es nicht durch pures Wollen mehr. Das ist eine Frage einer Gesellschaft insgesamt. Wollen wir eigentlich die kulturelle Infrastruktur, die wir haben, die wir aufgebaut haben über Jahrzehnte hinweg, sowohl in Institutionen als auch in freien Förderkulissen, wollen wir die erhalten? Sehen wir ihren Wert gerade jetzt in der gesellschaftlichen Lage, in der wir uns bewegen? Oder betrachten wir sie genauso wie jede andere soziale Infrastruktur als etwas, das man dann eben mal größer oder kleiner macht, je nachdem, wie viele Mittel zur Verfügung stehen? Und da, glaube ich, ist in den letzten Jahren eher auf einer sehr grundsätzlichen Ebene ein bisschen was liegen geblieben, dass nämlich das Bewusstsein dafür, was für ein Schatz diese Infrastruktur ist, ein Stück weit weggefallen ist und man das eher betrachtet hat als, das hilft mir dabei, als Standort cool zu sein, das hilft mir, Fachkräfte anzuziehen, das ist irgendwie ein weicher Faktor im Wettbewerb mit anderen Städten. Und nicht begriffen zu haben, eigentlich ist das die Dimension, in der sich am Ende die Liberalität und Offenheit einer Gesellschaft insgesamt darstellt und verteidigen lässt und deswegen auch eine besondere politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit braucht. Wenn wir das nicht herstellen, dann werden wir auch nicht anders behandelt werden als die anderen. Und das ist schon eine Aufgabe, die richtet sich auch an den Kulturbereich, weil auch bei uns das eine oder andere Mal man einfach selbstverständlich davon ausgeht, dass es ja schon richtig so ist, dass man so behandelt wird, wie man behandelt wird. Das ist aber nicht mehr selbstverständlich, genauso wenig wie irgendwas anderes selbstverständlich ist. Auch dafür müssen wir kämpfen.
Klar, die Kulturlandschaft in Deutschland, auch die Theaterlandschaft, das ist was, worauf man auch mit Recht natürlich stolz ist. Trotzdem gibt es immer wieder auch Kritik an der Aufgeblähtheit teilweise des Systems. Es gab ja vor vielen Jahren mal diese Rede vom Kulturinfarkt und dann auch während der Pandemie kam man häufiger mal auf die Überproduktion, auch an den Theatern zu sprechen. Da könnte man ja eigentlich jetzt mit Blick auf die Sparmaßnahmen ein bisschen böse fragen, ist es wirklich so schlimm, wenn man mal auf 1, 2 Premieren verzichtet?
Ich glaube, so pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten, aber dass man sich in einer solchen Situation auch fragen muss, wie produziere ich denn künftig nachhaltig weiter, das ist eine Frage, die wird in allen Häusern schon seit Jahren geführt und die muss auch weitergeführt werden, aber man sollte sie sich nicht verklären als ein, ich sag mal, Innovationsimpuls für eine Theaterlandschaft insgesamt. Weil die Vielfalt der Theaterlandschaft, die wir in Deutschland haben, ist ja eine, die ganz stark was mit regionaler Verankerung zu tun hat. Wir werden den Faust als Bühnenverein dieses Jahr in Gera vergeben. In Thüringen gibt es eine ganze Reihe von, auch in kleineren Städten, von wichtigen und wertvollen Bühnen, die sozusagen ebenfalls für die jeweilige Stadt herausragende Arbeit leisten. Und das ist schon etwas, was ja nicht kompensierbar ist, wenn ich sage, ich reduziere die Theaterlandschaft. Dann gibt es in den Metropolen noch die großen Häuser, die dann arbeiten und in der Fläche. Und dann kann man den Leuten nur sagen, wenn ihr sehen wollt, fahrt halt in die großen Städte. Insofern gibt es da was zu verteidigen. Für mich ist das kein Überangebot, sondern eine historisch sinnvollerweise gewachsene Struktur, die aber immer wieder neu sich bewähren muss. Und was heißt ein Theater in einer Stadt, in der es vielleicht das einzige Kulturhaus noch ist? Wie öffnet es sich? Wie ist es tagsüber nutzbar? Wie arbeitet es mit der freien Szene zusammen? Ich glaube, da ist eine ganze Menge mehr an Dynamisierung noch möglich. Da fangen viele Projekte, viel Nachdenken fängt da jetzt an. Das ist gut, das ist sinnvoll. Das muss man aber auch tun, weil man nicht davon ausgehen kann, dass, weil man mal errichtet worden ist in einer Residenzstadt vom Fürsten oder von den Bürgern einer Stadt vor 200 Jahren, dass das deswegen heute noch eine Legitimationsgrundlage ist. Die erwächst sich aus der Relevanz des heutigen kulturellen, künstlerischen Angebots.
Weil Sie die Systemfrage schon so schön selbst gestellt haben, würde ich die jetzt zum Schluss auch nochmal aufgreifen, ohne jetzt vielleicht allzu sehr schwarz malen zu wollen. Aber ist das, was wir da in Berlin gerade erleben, womöglich der Anfang vom Ende der öffentlich getragenen Kultur, wie wir sie kennen?
Das wird ja munter regelmäßig behauptet, wenn es so kommt. In Hamburg hatten wir das vor 15 Jahren auch. Das Gegenteil ist passiert. Damals sollten Museen geschlossen werden, jetzt gründen wir neue. Also insofern, das sind so Wellenbewegungen und die Aufregung hilft vielleicht auch regelmäßig, um sich bewusst zu machen, welchen Wert das hat. Und wie gesagt, das will ich nochmal scharf stellen. Ich hoffe wirklich sehr, dass die Berliner Stadtgesellschaft für sich klärt, will ich diese Theaterlandschaft haben? Genauso wie jede andere Stadt. Und Berlin steht da jetzt ja in unserer Diskussion nur pass pro toto. Aber das ist der Moment, an dem eine Gesellschaft für sich sagen muss, will ich das haben? Und das kann ich nicht dauerhaft als Politik gegen eine Gesellschaft erzwingen, die am Ende sagt, ist mir egal. Das Spannende ist ja, dass wir in den Kulturumfragen, wenn Sie die Bertelsmann Stiftung oder andere nehmen, immer extrem hohe Zustimmungswerte dafür bekommen, dass solche Kulturangebote vor Ort vorhanden sind.
Ja, es geht nur keiner hin.
Genau, wenn man dann fragt, geht ihr denn hin, sagen die Leute so, na, ne, war ich jetzt länger nicht mehr. Also würde ich betriebswirtschaftlich drauf gucken, großartiges Potenzial. Da gehe ich jetzt mal rein, das versuche ich mir zu erarbeiten, dieses Publikum, weil die ja offensichtlich richtig finden, dass ich da bin. Insofern schon einen positiven, zumindest wertebezogenen Bezug zu mir haben. Und den muss ich aktivieren. Und insofern ist das Wesentliche und Zentrale, wirklich jetzt Allianzen zu bilden mit der Zivilgesellschaft, die deutlich macht, wir wollen diese kulturelle Infrastruktur haben, wir brauchen sie. Ich bin auch fest davon überzeugt, wir brauchen sie angesichts der Angriffe auf unsere Demokratie, angesichts der Angriffe auf unsere offene und vielfältige Gesellschaft, gerade jetzt. Aber dann müssen sich Kulturorte und Kunstorte auch begreifen als Kristallisationspunkte solcher Diskurse innerhalb einer Gesellschaft. Dann haben sie eine Relevanz. Und dann, glaube ich, wird es auch Politik schwerfallen, sie in Haushaltskonsolidierungsprozessen so zu betrachten wie jeden anderen Bereich in Gesellschaft auch.
Dann hoffe ich mal mit Ihnen, dass diese Potenziale auch genutzt werden und freue mich darüber, dass Sie nicht ganz so pessimistisch in die Zukunft blicken. Carsten Broster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, über die Sparpläne im Berliner Haushalt. Ich danke sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch mit Carsten Broster haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Diese Meldung verbreitete sich gestern wie ein Lauffeuer in der Theaterszene. Wie der Tagesspiegel erfahren haben will, wird das Künstlerduo Wegert Winge und Ida Müller für 3 Jahre die Interimsintendanz an der Berliner Volksbühne übernehmen und damit den aktuell wohl heißesten Job in der deutschen Theaterwelt. Das norwegisch-deutsche Extrem-Performance-Gespann ist am Haus nicht unbekannt. In den 2010er Jahren schrieben sie hier Theatergeschichte mit Inszenierungen, die an Exzess und Überforderung scheinbar alles bisher Dagewesene überboten. Totalkunst, klar. Aber können die auch Intendanz? Tobi Müller mit einer Einschätzung.
Die Volksbühne selbst bestätigt die Personalie so wenig wie die Kulturverwaltung des Berliner Senats. Doch im Hintergrund sind sich alle zumindest über die Absicht sicher. Wegert Winge und Ida Müller sollen das Haus für 3 Jahre übernehmen, bis 2027, wenn eine reguläre Intendanz mit einem 5-Jahres-Vertrag starten darf. Seit dem überraschenden Tod von René Polesch Ende Februar dieses Jahres war die Volksbühne scheinbar führungslos. Die Theaterkritik und alle Einsamen haben Kandidaten-Bingo gespielt. So gut wie jeder Name auf der Karte wurde polemisch angegriffen, wie das beim Thema Volksbühne halt Folklore ist, seit Frank Castorf nach einem Vierteljahrhundert nicht auf Lebenszeit verlängert wurde. Wegert Winge und Ida Müller kennen die Volksbühne schon. Zwar von früher, aber das macht nichts. Denn die alte Volksbühnengarde besetzt oder berät das Haus eh längst wieder und sie hat sich bei der Kulturverwaltung unter Ciociallo nun wohl durchgesetzt. Doch weiß jemand aus einigermaßen aktueller Anschauung, wen man hier verpflichtet hat? Die Inszenierungen von Winge und Müller sind schon etwas her. Vor 13 Jahren machten sie Furore mit ihren Ibsen-Bearbeitungen im Prater der Volksbühne, etwa John Gabriel Borgmann. Die KollegInnen rätselten, wie viel Ibsen denn da drin steckte. Oder ob der alte Norweger nicht auch eine Chiffre sein könnte für das Alte, das buchstäblich ausgeschieden werden müsse, und zwar von Winge selbst. Hat der Chef nicht in jeder Inszenierung mal ein Häufchen gemacht? Manchmal rieb er sich selbst damit ein und manchmal floh das Publikum aus den Sitzen, um nicht selbst von Winges Innerstem getroffen zu werden. Ein Schuss Masochismus schadet im Theater selten. So wollte man bei Winge Müller bestraft werden für den schmutzigen Gedanken, im Kapitalismus trotz allem unterhalten zu werden. Da Winge den Bühnenmeister während einer Vorstellung mit einem Feuerlöscher besprühte, war aber bald wieder Schluss an der Volksbühne. Doch da war das Regieduo bereits Teil des Volksbühnenmythos, wobei die Überforderung des Hauses und die Kritik am Betrieb diesen Mythos erst erschufen. Dit ist Dialektik. Zu dieser Dialektik gehört auch, dass die alten Geister, die diese Kunst vertreiben wollte, den neuen sehr ähnlich sahen. Im Prinzip reibt sich dieses betont exzessive Theater an den Kunstpatriarchen des 19. Jahrhunderts, Ibsen oder Richard Wagner. Der Denkmalsturz und die Idee, dass der zum Genieheiligen überhöhte Ibsen Teil des patriarchalen Problems war und ist, spiegeln sich bei Winge und Müller. Genie und Künstlertheater, diese schwammigen Begriffe der Anbetung hat man auch für sie oft benutzt. Eine weitere dialektische Pointe? Was sich gegen kapitalistisch grundierte Sehgewohnheiten richten wollte, wurde von vielen als Spektakel beschrieben, als zutiefst kapitalistische Form also, die dem Erlebnis den Vorrang gibt vor dem Gedanken. So schnell kann Kritik zur Ware werden. Das ist vielleicht die Tragödie der Volksbühne überhaupt. Das 2017 im Auftrag der Berliner Festspiele errichtete Nationaltheater Reinickendorf fuhr noch einmal alles auf, was man schon kannte, nur länger. Dieses Theater wollte anknüpfen an die zerdehnte Zeit, die durch Binge-Watching bei Streamingdiensten zur prägenden kulturellen Form geworden war. Seitdem war von Wegert Winge und Ida Müller nichts mehr zu sehen in Deutschland. Sie haben auch noch nie ein Haus geleitet. Und jetzt sollen sie eins in ernsthafter Schieflage übernehmen, in einer Stadt, die gerade den Kulturhaushalt schlachten muss. Vielleicht dauern ihre eigenen Inszenierungen dann 3 Jahre statt 3 Tage, das würde schon mal einiges einsparen. Aber erst muss Tinte in den Vertrag fließen. Denn schon René Polesch verkündete, die beiden an die Volksbühne zu holen. Was dann aber nie passierte.
Ja, wenn es denn so kommt. Tobi Müller mit einem Kommentar zur bislang unbestätigten Meldung des Tagesspiegel, dass Wegert Winge und Ida Müller die nächsten Intendanten der Berliner Volksbühne werden sollen. Los geht's laut Tagesspiegel auch direkt ab sofort. Dürfte spannend werden.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Regisseurin Anna Bergmann. Auch sie erzählt uns von einer heute legendären Inszenierung.
Meine geniale Stelle war in einer Inszenierung von Peter Zadek von Hamlet. Okay. Let me see you dance. Da kam Angela Winkler auf die Bühne und sagte, sein oder? Und dann lief sie um den Container und man wusste nicht, wie lange. Und irgendwann sagte sie, oder nicht sein. Eigentlich weiß jeder Zuschauer, was kommt. Die Frage ist, wann es kommt und was ist der Gedankengang dazwischen. Ja? Das war meine geniale Stelle.
Der wohl berühmteste Hamlet der 90er Jahre. Angela Winkler, auch für Anna Bergmann unvergesslich. Und damit